SR Info. Bilanz am Mittag.
Mehr als 100 Tote werden mittlerweile gemeldet nach dem Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Gründung des saarländischen Landesverbands der Wagenknecht-Partei und sprechen im Interview der Woche mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Es erinnert an den Anschlag auf das Bataclan in Paris, wo vor 9 Jahren 89 Konzertbesucher gestorben sind. Auch im Moskauer Vorort Krasnogorsk haben Attentäter gestern Abend in einer Konzerthalle auf Konzertbesucher geschossen. Außerdem gab es wohl eine Explosion, die die Halle in Brand gesetzt hat. Und, wie in Paris, hat sich mittlerweile der sogenannte Islamische Staat für die Tat verantwortlich erklärt. Die Todeszahlen steigen seit gestern Abend quasi stündlich. Derzeit sprechen die Behörden von mindestens 115 Menschen. Jürgen Buch berichtet.
In Russland rücken die Menschen nach der Anschlagsnacht zusammen. In vielen Orten legten sie Blumen zum Gedenken an die Opfer nieder oder zündeten Kerzen an. Die Behörden in Moskau haben außerdem dazu aufgerufen, Blut zu spenden, und Hunderte haben gleich am Morgen vor den Blutspendezentren Schlange gestanden. Vize-Regierungschefin Tatjana Golikova lobte das Engagement. Es gibt genug Blut, genug Medikamente, aber wenn Leute zu den Spendestellen kommen wollen, kommen sie bitte. Weil es wichtig ist, Solidarität mit denen zu zeigen, die gelitten haben, und nochmal zu betonen, dass wir alle zusammen sind, dass wir zusammenstehen. Immer noch melden die Behörden steigende Zahlen von Todesopfern. Gleichzeitig melden die staatlichen russischen Stellen Erfolge, was die Suche nach den Tätern angeht. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat bekannt gegeben, dass insgesamt 11 Menschen festgenommen wurden. Unter anderem wurde ein Auto ungefähr 400 Kilometer südwestlich von Moskau gestoppt und die Insassen festgenommen. Sie gelten offenbar als die Hauptverdächtigen. Ein Reporter des staatsnahen Senders Rossija24 berichtete von dort. In dem Auto fanden sich eine Pistole und Kampfmittel, und es wird berichtet, dass die Terroristen Kontakte zur ukrainischen Seite hatten und versuchten, sich auf das Gebiet des Nachbarlandes zurückzuziehen. Damit unterstützt der Reporter den Verdacht, der auch in russischen politischen Kreisen geäußert wird. Schon in der Nacht hat der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev gesagt, es sei nicht auszuschließen, dass die Ukraine verantwortlich sei. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrei Kartapolow, erklärte, die Ukraine habe ja offensichtlich das größte Interesse an so einem Terroranschlag. Für den Spitzenpolitiker der Kommunistischen Partei, Gennadi Sjuganow, ist bereits klar, dass die Terroristen der verlängerte Arm des Westens sind. Leider haben viele unserer Bürger nicht vollständig erkannt, dass die Angelsachsen und die NATO einen Krieg gegen die russische Welt führen, um sie zu vernichten. Ein absolut abscheulicher, barbarischer Terroranschlag. Er ist der beredte Beweis dafür. Jetzt müssen wir uns maximal vereinen und daran denken, dass nur diejenigen den Krieg gewinnen, die zuallererst in der Lage sind, ihren Willen, ihre Ressourcen, ihre talentierten Leute zu mobilisieren. Er meint die russische Armee. Die Ukraine hat bestritten, in den Anschlag verwickelt zu sein. Und es gibt ein Bekennerschreiben der Terrororganisation Islamischer Staat. Der Terrorismusexperte Peter Neumann vom King's College in London hält das Bekenntnis für echt.
Was mich so sicher macht, ist, dass dieses Bekennerschreiben oder diese Bekennernachricht über die richtigen Kanäle verbreitet wurde. Also so verifizieren Experten eigentlich immer IS-Nachrichten. Nicht unbedingt der Inhalt, sondern kommt das von der richtigen Stelle? Es gibt also verschiedene Foren, verschiedene Kanäle, über die der IS seine Nachrichten verbreitet. Und das war eben einer davon. Das lief nicht nur über einen dieser Kanäle, es lief über alle IS-Kanäle. Und auch die Sprache in dieser Nachricht ist eigentlich typisch IS.
Auch die USA halten es für naheliegend, dass der IS den Anschlag verübt hat. Schon vor Wochen haben sie vor einem Anschlag im Großraum Moskau gewarnt. Russland hatte das als Provokation zurückgewiesen, hat aber inzwischen auch bestätigt, dass es Hinweise aus den USA gegeben hat.
Bundeskanzler Scholz hat den Angriff in Moskau im Internetdienst X verurteilt. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von feigem, unmenschlichem Terror. Dieser werde an jedem Ort verurteilt. Im Herbst wird bekanntlich in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Und neben der AfD könnte dann das Bündnis Sarah Wagenknecht ordentlich abräumen. Umfragen diese Woche sehen die Parteineugründung bei teilweise um die 15%. Thüringen und Sachsen standen wegen dieser Wahlen auf der Prioritätenliste Wagenknechts auch weit oben, als es um die Gründung von Landesverbänden gegangen ist. Seit gestern hat das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, nun auch einen Landesverband hier im Saarland. Der Gründungsparteitag hat am Abend in der Stadthalle Merzig stattgefunden. SR-Landespolitik-Reporterin Denise Friemann war dabei und ich habe sie eben gefragt, wie sie das erlebt hat, denn wahnsinnig viel los war offenbar nicht.
Nö, es waren tatsächlich nur 20 Leute da, darunter ja aber auch politische Prominenz mit der Bundeschefin der Partei Sarah Wagenknecht und ihrem Mann, dem Ex-Linken und SPD-Politiker Oskar Lafontaine. Insgesamt hat die Partei im Saarland aber auch erst 24 Mitglieder, deswegen war es jetzt nicht so überraschend, dass nicht so viele Menschen da waren. Aber Wagenknecht sagte gestern, man würde jetzt schnell wachsen. Es gäbe jetzt schon rund 250 eingetragene Unterstützer und es sei wohl auch ein bisschen die Strategie gewesen, dass man erstmal langsam wachsen wolle, weil das BSW keine Mitglieder haben wolle, die die Ziele der Partei nicht unterstützen, sondern zum Beispiel einfach nur ein Mandat haben wollen. Das sagt zumindest Wagenknecht über die niedrigen Zahlen. Ansonsten konnte ich mir jetzt tatsächlich keinen umfassenden Eindruck machen. Abgesehen von den Reden von Wagenknecht und Lafontaine war nämlich alles außerhalb der Öffentlichkeit auf diesem Parteitag. Und das, muss ich sagen, ist ehrlicherweise ein Verhalten, das wir zumindest im Saarland nur von der AfD kennen.
Bei den Reden warst du aber noch dabei. Sarah Wagenknecht hat dabei erneut die Bundesregierung kritisiert. Es ging aber auch um Saarland.
Ja, es ging vor allem um die Industrie hier im Saarland und im Besonderen um die Schließung der Ford-Werke in Saarlouis. Wagenknecht sagte dazu, es sei eine ganz beängstigende Entwicklung, wenn wir mit hohen Energiepreisen und schlechter Infrastruktur unsere Industrie aus dem Land treiben würden. Und das wolle das BSW auf jeden Fall auch verhindern, auch hier im Saarland. Aber natürlich mit der Aussage spielt sie auch auf die Russland- und die Ukraine-Politik der Bundesregierung an. Das ist ja auch eines der großen Themen des Bündnisses. Sie sagte, die Bundesregierung sei schuld an den hohen Energiepreisen in Deutschland, weil sie eben kein Öl und Gas mehr aus Russland bezieht. Das würde den Krieg aber nicht beenden, sondern nur uns hier in Deutschland schaden. Und sie sagte, dass das BSW eine Stimme des Friedens und der Gerechtigkeit in Deutschland sein wolle. Es setzt sich ja zum Beispiel auch gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ein. Oskar Lafontaine hat dann in seiner Rede auch noch gesagt, dass sich das BSW für höhere Löhne und Renten und auch eine breiter aufgestellte Arbeitslosenversicherung einsetzen will.
Zu einem neuen Landesverband gehört auch ein Landesvorstand. Der ist gestern Abend auch noch gewählt worden. Das sind die ex-linke Landeschefin Astrid Schramm. Die stand zur Wahl, ebenso wie Randolf Jobst. Und die sind es dann auch geworden?
Genau, die wurden tatsächlich auch einstimmig von den 20 Anwesenden gewählt und bilden jetzt eine Doppelspitze. Sie haben allerdings im öffentlichen Teil der Veranstaltung nichts gesagt. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel über meinen ersten Eindruck sagen. Über Astrid Schramm, das hast du gerade schon gesagt, wissen wir ja, dass sie damals die Landeschefin der Saarlinken war und auch Lafontaine vertraute, wurde dann aber Anfang 2022 von der Partei Die Linke ausgeschlossen. Randolf Jobst, dazu kann ich nur sagen, er ist politisch bisher nicht in Erscheinung getreten. Wir müssen also schauen, wie er sich dann in der Politiklandschaft bewährt.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat einen Landesverband im Saarland gegründet. Denise Friemann hat uns darüber informiert. Die Slowakei bestimmt heute ihren neuen Präsidenten. Und dabei geht es diesmal um weit mehr als einen Posten, den des Staatsoberhaupts. Es geht um die Ausrichtung des Landes zwischen Ost und West und, wie manche Experten warnen, darum, ob die Slowakei urbanisiert wird, also ob Gewaltenteilung und Rechtsstaat unterminiert werden. Denn die Wahl ist vor allem eine Entscheidung, ob der russlandfreundliche Regierungschef Fico ein halbes Jahr nach seiner Wiederwahl nun auch das höchste Amt im Staat kontrollieren kann. Das würde es ihm noch leichter machen, die Slowakei auf einen autoritären Kurs zu führen. In den Umfragen führt Ficos Verbündeter, Ex-Premier Pellegrini, vor dem proeuropäischen Ex-Außenminister Korczok. Marianne Alweis.
Die Sorge vor dem ungarischen antidemokratischen Weg ist groß, seit der linksnationale Fico wieder die Slowakei regiert. Dieses Mal mit pro-russischer Rhetorik und mit offenen Versuchen, die Pressefreiheit einzuschränken und den Rechtsstaat umzubauen. Bisher hielt die progressive Präsidentin Zuzana Čaputová dagegen. Das Verfassungsgericht stoppte Teile der Justizreform. Čaputová tritt nicht wieder an. Ihr fehlt die Kraft, sagt sie. Nach Beschimpfungen und Verleumdungen, vor allem durch Fico und seine Parteifreunde und nach Morddrohungen. Der Favorit für ihre Nachfolge ist der Kandidat von Ficos Gnaden, sein Koalitionspartner Peter Pellegrini. Ich werde niemals erlauben, dass die Slowakei in einen Krieg hineingezogen wird, dass wir Soldaten in die Ukraine schicken, dass wir unser Vetorecht in der EU verlieren. Die Wähler kennen mich seit Jahren. Die Slowakei wird für mich immer an der ersten Stelle stehen. Sagt Pellegrini auf Facebook. Im Wahlkampf zeigt er sich kaum. Er ist Parlamentspräsident und ohnehin allgegenwärtig. Früher war der 48-Jährige selbst in Ficos Partei. Nun führt er eine eigene, gemäßigtere linke Kraft. Nach der Parlamentswahl im vergangenen Herbst hätte Pellegrini auch mit pro-europäischen Parteien regieren können. Doch er entschied sich schnell für Fico und ermöglichte dem EU-kritischen Langzeitpremier das Comeback. Als Präsident könnte er Fico bald das Durchregieren erleichtern, befürchtet Ivan Korczok. Der langjährige Diplomat und ehemalige Außenminister liegt in den Umfragen knapp hinter Pellegrini auf Platz 2.
Ich sehe es so, dass mein Land sich auf einem Kreuzweg befindet. Es geht darum, ob ein politischer Lager, der jetzt das Land regiert, auch die höchste Funktion bekommt. Und sollte das der Fall sein, dann glaube ich, geht das ganze Land in eine Richtung, die aus meiner Sicht nicht eine gute Richtung ist.
Der 59 Jahre alte Korczok will den pro-westlichen Kurs der scheidenden Präsidentin fortsetzen. Insgesamt kandidieren 9 Männer. Auf Platz 3 folgt der rechtsextreme Desinformator Stefan Harabin, früher Justizminister und Chef des Obersten Gerichts. Erwartet wird, dass kein Kandidat in der ersten Runde eine absolute Mehrheit erhält und es in 2 Wochen zur Stichwahl zwischen Korczok und Pellegrini kommt. Dafür gilt der Vize-Verbündete als Favorit.
Die richtungsweisende Präsidentschaftswahl in der Slowakei läuft. Marianne Allweis hat berichtet hier in der SR-Infobilanz am Mittag. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ist gleich zu Gast im Interview der Woche. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen in Kürze für Sie mit Jonathan Janoschka.
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Abstimmung über einen Resolutionsentwurf zum Krieg im Gazastreifen verschoben. Wie es aus Diplomatenkreisen heißt, sind weitere Beratungen notwendig. In dem Text wird unter anderem eine sofortige Feuerpause gefordert bis zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Erst gestern war eine ähnliche, aber deutlich umfassendere Resolution gescheitert. Russland und China hatten ihr Veto eingelegt. Der Sozialverband VdK fordert das Aus für Minijobs. VdK-Präsidentin Bentele sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, es sei schlecht, dass bis 538 Euro Verdienst keine Sozialabgaben gezahlt werden müssten. Dadurch drohe in der Rente Altersarmut. In Deutschland hat fast jeder 10. einen Minijob, das sind rund 7,6 Millionen Menschen. An der Aktion Earth Hour, auf Deutsch Stunde der Erde, werden sich heute Abend auch Städte im Saarland beteiligen. Die Umweltorganisation WWF hat weltweit Kommunen, Unternehmen und Privatleute dazu aufgerufen, ab 20.30 Uhr die Lichter auszuschalten. Damit solle ein Zeichen gesetzt werden für eine klimagerechte Gesellschaft, einen ambitionierten Klimaschutz und eine starke Demokratie. In Saarbrücken ist die Aktion an den Rathäusern St. Johann und Duttweiler geplant. In Neunkirchen sollen die Lichter an den Hochöfen ausgeschaltet werden.
SR Info. Das Interview der Woche.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist der offizielle Titel des Gremiums, das landläufig als Wirtschaftsweise bezeichnet wird. 5 Mitglieder beraten die Bundesregierung mindestens mit einem jährlichen Bericht. Eine dieser Wirtschaftsweisen ist Veronika Grimm. Zuletzt stand die Wirtschaftswissenschaftlerin von der Universität Erlangen-Nürnberg in der Kritik wegen ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat von Siemens Energy. Doch schon vorher fiel Grimm immer wieder mit teils abweichenden Positionen auf, gerade wenn es um Wege aus dem Tief der deutschen Wirtschaft ging. Was ihre Vorschläge sind, aber auch wo sie die größten Herausforderungen sieht, darüber hat Lissy Kaufmann mit ihr gesprochen.
Wir hören in letzter Zeit viele Hiobsbotschaften mit Blick auf die deutsche Wirtschaft. Wie schlimm ist es wirklich darum bestellt oder jammern wir in Deutschland einfach nur ein bisschen viel?
Ja, ich glaube, es ist
schon sehr unangenehm. Wir sind in einer Situation, in der es wirtschaftlich doch eng wird. Und zwar deswegen, weil wir einerseits diese Krisen noch zu verdauen haben, die die deutsche Wirtschaft besonders getroffen haben. Die Lieferketten sind sehr stark betroffen gewesen. Die Energieversorgung, gerade über Russland und russisches Gas, das war natürlich gerade für die deutsche energieintensive Wirtschaft schon eine große Belastung. Und man sieht auch, dass die Produktion eingebrochen ist. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in einer Situation, wo durch den demografischen Wandel und den Renteneintritt der Babyboomer-Generation das Arbeitsvolumen, das in Deutschland zur Verfügung steht, sinken wird. Und zwar drastisch sinken wird. Und das wirkt sich ganz unmittelbar auf das Produktionspotenzial aus, auf das, was die deutsche Wirtschaft sozusagen an BIP produzieren kann.
Bruttoinlandsprodukt,
auf die Wertschöpfung sozusagen. Und das ist ein großes Problem. Das ist nämlich unmittelbar wachstumsrelevant. Also dadurch, dass das Arbeitsvolumen so stark sinkt, wird auch das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft sehr stark gedämpft. Und im letzten Gutachten haben wir uns das genau angeguckt. Es sind eben, wenn jetzt nicht sich bei den Investitionen groß was tut oder man diesem Effekt entgegenarbeitet durch die Rekrutierung von Fachkräften und die Mobilisierung von Arbeitskräften, dann werden wir nur 0,4% pro Jahr wachsen in diesem Jahrzehnt. Das ist ein Drittel des letzten Jahrzehnts. Und das ist schon eine Ansage. Das heißt, es gibt ganz viel zu tun an ganz vielen verschiedenen Baustellen. Das macht man, da legt man nicht einen Hebel um, sondern da muss man tatsächlich strukturell viele Hebel umlegen. Und das in einer Zeit, wo die Regierung sich ja nicht so grün ist. So richtig einigen tun sie sich bei der Therapie ja nicht. Bei der Diagnose sind sie einig. Aber bei der Therapie sind sie leider weit auseinander, was zu tun ist.
Auf den demografischen Wandel, den Sie eben angesprochen haben, möchte ich auch gleich noch zu sprechen kommen, Stichwort Rente. Jetzt haben Sie aber auch von nötigen Investitionen gesprochen. Welche Investitionen wären denn nötig?
Ja, also wir brauchen natürlich ganz viel Aktivität des Staats in verschiedensten Bereichen, nur nicht in denen, über die man dauernd redet mit Blick auf Investitionen. Wir müssen massiv in das Bildungssystem investieren. Wir müssen es schaffen, die jungen Menschen, die ja eigentlich auf deren Schultern unsere Wirtschaft tatsächlich wachsen und stark werden soll. Das ist unser wichtigstes Kapital als Volkswirtschaft. Und natürlich brauchen wir auch viele junge, engagierte, zufriedene Menschen für auch die Demokratie. Und wir müssen es schaffen, denen eine gute Ausbildung zu geben. Unser Ausbildungssystem ist aber eines, das sozial schon sehr unausgewogen ist, weil dadurch, dass wir ein Schulsystem haben, das vieles an die Eltern delegiert, funktioniert das Ganze nicht mehr so gut in einer Zeit, wo die Schülerschaft sehr heterogen ist. Wir haben viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, deren Eltern zum Beispiel nicht gut Deutsch sprechen, vielleicht auch das System nicht so gut verstehen oder eben auch Vollzeit arbeiten müssen und gar nicht Zeit haben, ihre Kinder zu unterstützen. Und in dieser Situation ein Schulsystem, in dem man mittags nach Hause kommt oder in einer bisschen improvisierten Hausaufgabenbetreuung nachher seine Hausaufgaben ohne wesentliche Hilfe machen soll. An der einen oder anderen Stelle funktioniert es gut, aber oft funktioniert es eben nicht gut genug. Und da müssen wir eigentlich viel investieren. Das ist ein ganz wichtiges Feld. Dann müssen wir schauen, dass wir Infrastrukturen besser machen im Bereich der Mobilität, der Digitalisierung, der Straßen. Das ist auch ein wichtiges Handlungsfeld für den Staat, wo es nicht nur um Geld geht, sondern auch um Tempo. Es geht einfach alles zu langsam, weil wir viele Akzeptanzprobleme haben. Und was ganz wichtig ist, es werden immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Das heißt, es wäre wirklich an der Zeit, bei der Digitalisierung der Verwaltung Tempo aufzunehmen. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir nicht mehr so viel Man- and Woman-Power in den Verwaltungen brauchen und dass eben auch die Schnittstelle zur Verwaltung weniger aufwendig wird für die Bürgerinnen und Bürger.
Stichwort Bildungssystem. Sie sagten, da muss mehr investiert werden. Reicht da Geld allein oder müssten wir da vielleicht auch an unser föderales System mal ran?
Da reicht definitiv nicht Geld allein, aber es muss auch Geld sein. Es muss Geld sein und es muss ein Konzept sein, wie ich die Fachkräfte, um tatsächlich eine umfangreichere Betreuung der Schülerinnen und Schüler hinzubekommen, wie ich die Fachkräfte überhaupt bekomme. Weil wir haben ja einen Fachkräftemangel eben nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, sondern überall eben auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und wenn man jetzt möchte, dass man in Richtung eines Ganztagssystems geht, wo die Schülerinnen und Schüler auch eine umfassendere Betreuung bekommen, wo man bei den Hausaufgaben und bei den Arbeiten, die man eben, wo man sich selber organisieren muss, auch eine gewisse Struktur erfährt, wo man vielleicht auch Hobbys oder Musikinstrumente im schulischen Kontext mitlernen kann. Das wäre wäre ja etwas, wo man eigentlich hin möchte, wenn man sagt, man möchte eigentlich jeden abholen und jedem und jeder am Anfang seines Lebenswegs die Chancen eröffnen, dass er dann aus dem Leben auch viel machen kann. Das wäre ja auch das, was wir als gerechte Gesellschaft eigentlich wollen, dass die Schülerinnen und Schüler, dass die jungen Menschen gute Startchancen haben. Das braucht Fachkräfte, aber das braucht schon auch Geld.
Müssen wir an das föderale System ran?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben mit guten Gründen einen Föderalismus in Deutschland. Es hat historische Gründe. Das geht auch auf die Entwicklung des Grundgesetzes natürlich zurück, wo eine ganz wichtige Bedingung war, auch der Alliierten damals, dass wir ein föderales System aufbauen. So einfach werden wir natürlich diesen Föderalismus nicht überwinden und das ist auch völlig unrealistisch. Aber wir brauchen, glaube ich, im Bereich des Schulsystems schon eine gute Koordinierung, mehr Koordination, um vielleicht auch das eine oder andere gemeinsam besser zu machen und nicht nur auf den Wettbewerb der verschiedenen Schulsysteme zu vertrauen.
Mut, könnte man meinen, fehlt vielleicht auch in der Politik. Und jetzt komme ich auf das andere Thema zu sprechen, das Thema Rente. In dieser Woche ist ja der Tragfähigkeitsbericht der Regierung im Kabinett gewesen. Und eine Erkenntnis daraus ist, wir sind sehr schlecht auf die alternde Gesellschaft vorbereitet. Das ist jetzt eine Erkenntnis, die ehrlich gesagt nicht ganz neu ist. Wir steuern seit Jahren sehenden Auges genau in dieses Problem rein und passieren tut sehr, sehr wenig. Auch da fehlt der Mut. Dabei haben Sie eigentlich eine Idee, was getan werden könnte.
Ja, also die Erkenntnis ist uralt, da haben Sie genau recht. Jetzt ist das Narrativ, das verbreitet wird, immer, es ist ja besser gelaufen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das alles falsch vorhergesagt, Anfang des Jahrhunderts. Und es ist tatsächlich besser gelaufen, und zwar deswegen, weil wir mehr Zuwanderung realisiert haben, als wir damals angenommen haben in den Analysen. Die Beiräte, die sich dazu geäußert haben, ist ja gut. Das heißt, wir stehen eigentlich besser da. Und was wir jetzt im Sachverständigenrat im letzten Jahr eigentlich in der Analyse auch gesehen haben, ist, dass in dieser Situation könnte man durch das Drehen an verschiedenen Schrauben das System schon in Richtung Nachhaltigkeit bewegen, sodass es auch generationengerecht ist. Und diese Schrauben sind vielfältig, ich nenne mal vielleicht drei. Das eine ist, das Rentenalter nach 2031, wenn es auf 67 Jahre gestiegen ist, weiter anzupassen an die fernere Lebenserwartung. Das heißt, wenn man ein Jahr an Lebenserwartung dann zugewinnt, dann wird es zu 2/3 der Erwerbstätigkeit zugeschlagen und zu 1/3 dem Ruhestand. Das heißt, das Rentenalter steigt dann langsam an, auch nicht so wahnsinnig schnell. So ungefähr 8 Monate alle 10 Jahre. Also so wahnsinnig viel wird das nicht bedeuten. Aber das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand bleibt dann ziemlich konstant. Und das wäre eben wichtig für die Finanzierung der Rentenversicherung, für die Tragfähigkeit der Rentenversicherung. Dann könnte man sagen, bei dem Anstieg der Bestandsrenten könnte man diese nicht mehr an das Lohnniveau koppeln, sondern an die Inflation, dann würden die im Normalfall weniger stark ansteigen. Das ist natürlich ein kleiner Beitrag der Rentnerinnen und Rentner, aber vor allen Dingen derjenigen mit den eher hohen Renten, weil diejenigen müssten ja da mehr auf mehr verzichten, die sehr lange leben. Und das sind typischerweise aber auch diejenigen, die ganz gut verdient haben, weil es so eine Korrelation, einen Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und Einkommen gibt, die relativ stabil ist. Und das Dritte, was man wirklich vorantreiben sollte, was die Bundesregierung so ein bisschen macht, aber nicht ambitioniert genug, ist eine kapitalgedeckte Säule der Rentenversicherung stärken, wo aber die Leute auf einem eigenen Konto ansparen und auch sehen, dass man, wenn man kapitalbasiert, also kapitalmarktbasiert anspart, dass man da tatsächlich Erträge realisieren kann. Das wäre wichtig, dass mehr Deutsche sich auch am Kapitalmarkt engagieren, weil dann würden die Menschen ja auch am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren. Ja, wenn die Leute ihr Geld nur auf ihr Bankkonto legen, dann tun sie das nicht. Und dann,
das wäre aber privat.
Das könnte man natürlich auch staatlich unterstützen. Und man könnte es durchaus entweder verpflichtend machen oder als Default-Option mit einem Opt-out anbieten.
Jetzt sind die Deutschen ein Volk, das sehr, sehr zurückhaltend ist, was Anlagen am Kapitalmarkt angeht. Das ist das eine. Aber die anderen beiden Vorschläge, die Sie gemacht haben, bedeuten ja viele Nachteile oder zumindest einige Nachteile für den Einzelnen. Und ich frage mich, wie viele Briefe bekommen Sie eigentlich für solche Vorschläge? Was sind denn da so die Reaktionen? Beliebt machen Sie sich sicher nicht?
Nein, natürlich nicht. Aber irgendjemand muss das ja sagen. Und ich glaube, wir als wissenschaftliche Politikberater sind schon auch dazu da, um diese sehr unbequemen Wahrheiten auszusprechen und auch plausibel zu machen, warum man das braucht. Wenn wir jetzt mal von dem Vorschlag, der jetzt gemacht worden ist mit Blick auf die Rentenversicherung, nämlich das Rentenniveau bei 48% zu halten, bis 2039 ausgehen. Das ist extrem teuer und irgendjemand zahlt es eben. Ne? Also da sind wir so um die 30 Milliarden Euro zusätzlich, also im Vergleich mit der Entwicklung, die sonst das Rentenniveau genommen hätte, und die müssen ja irgendwo herkommen. Wo kommen die her? Die kommen entweder von den, also 30 Milliarden zusätzlich Mitte des nächsten Jahrzehnts ungefähr. Und die kommen dann eben von den Versicherten. Entweder in Form von Beiträgen, die dann ansteigen müssten, oder in Form des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung. Der ist heute schon bei 112 Milliarden Euro, ungefähr ein Drittel des Bundeshaushalts. Und der wird eben immer größer, wenn man es nicht von den Beitragszahlern nimmt. Und wenn wir gleichzeitig jetzt sagen, wir wollen ganz viel investieren in die Zukunft und dann aber davon uns damit abfinden, dass der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung immer stärker ansteigt und somit jeden Spielraum nimmt zu investieren, das geht ja nicht auf. Ne? Und dann muss man natürlich politisch irgendwie überlegen, wie macht man das Ganze denn passfähig.
Jetzt ist genau das die Frage. Man muss politisch schauen. Es ist aber schon seit Jahren keiner bereit gewesen, an dieses Rentensystem mal wirklich ranzugehen. Und das ganze System ist, ein Politiker muss wiedergewählt oder will wiedergewählt werden. Das heißt, keiner möchte da auch zukünftig ran. Wie soll denn das überhaupt funktionieren?
Ja, genau. Das ist die große Frage. Wir reden ja auch immer wieder darüber, die Schuldenbremse auszusetzen oder die Schuldenbremse zumindest signifikant aufzuweichen. Und man muss sich eben ehrlich machen, wenn man sie aufweicht, aber eben nicht an die Rente rangeht, dann weicht man sie auf, um sehr hohe Rentenzahlungen eigentlich schuldenbasiert zu finanzieren.
Was der Tragfähigkeitsbericht ja auch zeigt, wenn es so weitergeht.
Genau, was der Tragfähigkeitsbericht zeigt, man muss sich eigentlich trauen, an die Rente zu gehen, um überhaupt Spielräume für Investitionen aufrechtzuerhalten. Und es ist eben nicht ehrlich zu sagen, wir müssen die Schuldenbremse lockern. Aber bei der Rente als dem großen Paket, wo man tatsächlich große zukünftige Ausgaben entweder im Zaum halten kann oder eben auch nicht, da parallel nichts zu tun. Das ist einfach nicht ehrlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, wir haben ja auch im Sachverständigenrat gemeinsam einen Policy Brief geschrieben, haben gesagt, die Schuldenbremse ist eigentlich zu strikt. Man könnte so ein bisschen Spielräume schaffen, aber ich würde jetzt andererseits auch sagen, naja, also wenn wir nicht parallel Strukturreformen bei der Rente machen und das dann eben nur für die Rente verfrühstücken, dann ist eigentlich im Endeffekt nichts gewonnen. Dann braucht jedenfalls niemand das Narrativ nach außen tragen, dass wir das für die Zukunft, für die zukünftigen Generationen oder für den Klimaschutz tun, weil dafür bleibt dann im Endeffekt kein Geld mehr übrig.
Aber ist es ein Fehler in unserem politischen System, dass solche wirklich wichtigen Entscheidungen für die Zukunft eigentlich kaum getroffen werden können, weil man in 4 Jahren wiedergewählt werden möchte?
Ja, ich glaube, wir sind in einer sehr herausfordernden Situation. Wir haben ja eine politische Situation, wo die Parteien im demokratischen Spektrum der Mitte, also Grüne, SPD, FDP, CDU, CSU, sich eigentlich untereinander schon nicht einig sind. Werden die jetzt einen Anreiz haben, sich gemeinsam für so ein großes Reformpaket zusammenzutun, zum Beispiel bei der Rente? Naja, da ist die Bedrohung von den Rändern dann da. Ja, also letztlich ist es dann so, dass dann natürlich Rechts- und Linksparteien sind, die sagen, nee, also diese Einschnitte müsst ihr gar nicht hinnehmen. Mit uns, wir machen es viel einfacher. Die haben dann vereinfachende Narrative, denen die Menschen aber dann gerne aufsitzen, weil man ja gerne glaubt, dass man keine Einschnitte hinnehmen muss. Und solange da diese Bedrohung von Rechts und Links da ist, ist es eben auch sehr, sehr schwierig in der demokratischen Mitte, sich tatsächlich zu Strukturreformen durchzuringen. Auch gemeinsam wird das sehr schwierig sein.
Heißt,
insofern sind wir so ein bisschen aktuell in dieser Gemengelage verfangen. Und ich glaube, mit Blick auf die nächste Bundesregierung ist es so, dass man sich schon sehr gut überlegen muss, welche Reformen will man denn voranbringen, um tatsächlich das Land wieder auf Kurs zu bringen. Man wird eben nicht nur an einem Hebel drehen müssen. Es ist nicht nur die Rente, es ist eben auch das Steuersystem, es ist auch das Bildungssystem. Also wir müssen da schon konzeptionell eigentlich eine Vorarbeit leisten, auch um dann verschiedene Hebel umzulegen, um wieder eine Dynamik reinzubringen, voranzubringen.
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm war das im Interview der Woche. Lissy Kaufmann hat mit ihr gesprochen. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Auch heute Nachmittag gibt es einen Wechsel aus etwas Sonnenschein und dicken Quellwolken. Dazu immer wieder Regen oder Graupelschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter und in den Hochlagen Schneeregen oder Schneeschauer. Die Temperatur erreicht 6 Grad im Hochwald und bis 10 Grad an Mosel und Saar. In der Nacht ziehen noch ein paar Regen in Lagen ab 500 Meter auch Schneeregen oder Schneeschauer durch. Die Tiefstwerte heute Nacht bei 4 bis 1 Grad. Morgen am Sonntag zunächst noch der ein oder andere Schauer, ab Mittag zumindest gelegentlich Sonne, bis zum Abend aber weitere Regen- oder Graupelschauer, vereinzelt auch mit Blitz und Donner, morgen nur noch maximal 5 bis 9 Grad. Das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Schönes Wochenende. Tschüss.